beginnen wir mit der ersten Etappe, die Urkirche. 30 nach Christus bis ungefähr 700 nach Christus. Also, dieses Buch. Jetzt, was nimmt man von den 300 Seiten raus, was wichtig wäre, was irgendwie eine Verbindung, eine Bedeutung für uns heute hat? Ich habe es mal versucht. Wir beginnen mit einem Überblick geografisch. Das ist das Römische Reich zur Zeit, als Jesus lebte, als die Bibel geschrieben wurde. Es ist riesig, riesig. Wenn man sich das mal in heutigen Ländern überlegt, das sind so viele Länder und es wurde von einem Mann regiert. Also eine gewaltige Herausforderung. Und begonnen hat alles in einem abgelegenen kleinen Winkel hier in der Provinz Judäa. Scherzhaft nannte man das im Römischen Reich auch das Ende der Welt oder auch etwas unangenehmer, das A der Welt. Es gibt solche Schriften, die das so benennen. Die Provinz Judäa, wenn du dorthin versetzt wurdest als ein Beamter, das war mehr eine Bestrafung als eine Beförderung. Niemand wollte dorthin. Aber alles begann da. In einem kleinen, unbedeutenden Winkel des Römischen Reiches, wo ein junger Zimmermann mit 30 Jahren zu predigen begann, die Leute heilte. In einem kleinen, auch in der Provinz Judäa, völlig unbedeutenden Gebiet in Galiläa umherzog, ein Wanderprophet, ein Wanderprediger wurde, Leute begeisterte, ihm nachzufolgen. Nach 3 Jahren wurde er durch die Römer gekreuzigt. Nach 3 Tagen stand er wieder auf vom Tod und stieg kurz darauf in den Himmel zu Gott. Was er aber vorher noch tat, war, dass er seine Nachfolger, seine Jünger aussandte. Er sagte zu ihnen, geht zu allen Völkern und bringt ihnen diese Botschaft, die ich euch jetzt diese 3 Jahre lang gebracht habe, bringt sie zu ihnen. Und obwohl er sie verließ, wissen wir, er ließ sie nicht alleine. Der Heilige Geist kam, Gott kam in der Gestalt des Heiligen Geistes und kam in die Menschen, in die Christen, prägte sie, veränderte sie und baute durch sie die Gemeinde. Und was in der Folge darauf passierte, ist wirklich atemberaubend. Weil der Glaube an Jesus Christus durchdrang eigentlich das ganze Römische Reich. Überall, wo Händlerkarawanen hingingen, ging irgendwie auch der christliche Glaube hin. Aber nicht nur in diesem Römischen Reich. Der Apostel Thomas, der Thomas, der an Jesus zweifelte, als er auferstand, er ging bis nach Indien, also durchs ganze Persische Reich hindurch, bis nach Indien, wo man heute noch sein Grab besichtigen kann, ob es wirklich dort genau war, wo er starb, sei dahingestellt. Aber Thomas ging bis dahin und es gibt Christen, die noch heute sich aus dieser Tradition, auf diese Tradition berufen. Markus, derjenige Markus, der das Evangelium nach Markus geschrieben hat, der ging nach Ägypten. Und zwar nicht nur in die Provinz Ägyptus, sondern noch weiter runter. Und gründete dort die Kirche, die man heute die koptische Kirche nennt. Und auch andere Apostel gingen in verschiedene Orten des Römischen Reiches. Und dies, obwohl ab 100 nach Christus im Römischen Reich die Todesstrafe darauf stand, an Jesus Christus zu glauben. Also es war nicht so eine beliebte Sache, an Jesus Christus zu glauben. Und doch wuchs die Kirche. Und wenn wir Kirche hören, dann hören wir das Wort Kirche und denken wahrscheinlich an Gebäude. Aber die Kirche sind Menschen. Natürlich sind es auch Gebäude. Aber die meisten dieser Christen hatten keine Gebäude. Mussten sich irgendwo versammeln. Meistens an jedem Sonntag an einem anderen Ort. Aufgrund der Nachstellungen der Polizei. Und es sah so aus, jetzt 100, 200 nach Christus, ins dritte Jahrhundert hinein, als ob niemand diesen Glauben stoppen könnte. Aber die Staatsreligion des Römischen Reiches waren die Götter. Jupiter, Saturn, Mars und so weiter. Es gibt auch noch Frauen oder Venus und so weiter. Und die Leute, die an diese Götter glaubten, vor allem die einflussreichen Leute, die auch dem Kaiser nahe standen, die fühlten sich bedroht. Und so kam es dann gegen das Jahr 300 immer mehr zu einer bedrohlichen Situation für die Christen im Römischen Reich. Und zwar begann der Kaiser selbst, Diokletian hieß er, eine Verfolgung zu planen. Ganz systematisch. Er sagte, zuerst müssen wir die Pastoren festnehmen, die Pfarrer. Dann werden diese Schafe, die da bei ihnen versammelt sind, diese einfachen Menschen, diese Sklaven, die da zum Teil zum Glauben gekommen sind, die werden sich sehr schnell wieder verteilen und wieder zu ihren alten Glauben zurückkehren. Weil wenn sie die Pastoren nicht mehr haben, dann haben sie keinen Kopf mehr, dann sind sie nichts mehr wert. Nur die machten die Rechnung, man könnte sagen, ohne den Wirt. Weil wenn das Blut von Christen vergossen wurde, und das ist auch heute noch so, ist das oft nicht der Tod der Kirche, sondern das Leben. Und das ist wirklich krass, wenn man das jetzt über diese letzten 2000 Jahre sieht. Die Kirche müsste schon längst tot sein, wenn man alle diese Verfolgungen zusammenzählt bis heute. Aber Gott schaut zu seinen Kindern. Das ist sehr, sehr eindrücklich. Die Aktion hatte also nicht den geplanten Erfolg und so musste Kaiser Diokletian zurücktreten. Das tat man nicht als römischer Kaiser. Das war eine Schande. Entweder wirst du umgebracht oder du stirbst als Kaiser. Also stirbst auf natürlichem Weg. Ich weiß nicht, ob es irgendeinen Kaiser gab, der auf natürlichem Weg starb. Ich müsste es nachsehen. Aber auf jeden Fall, so die ersten 4, 5, 6 Kaiser, die wurden alle umgelegt, damit neue das Amt einnehmen konnten. Und jetzt war kein Kaiser mehr da. Und das Problem war, dieser Diokletian hatte auch keinen Sohn. Frauen konnten nicht Kaiserinnen werden, also brach ein Krieg aus. Wer wird neuer Kaiser? Und einer dieser Anwärter war ein Mann namens Konstantin. Und Konstantin, der später Konstantin der Große genannt wurde, der hatte im Jahr 312 ein entscheidendes Erlebnis. Und zwar war er in einem Krieg gegen seinen Feind, der in Rom saß, und er wollte Rom erobern. Und Konstantin war bei einer Brücke kurz vor Rom, und da beschreiben diese antiken Quellen das so, dass er und das ganze Heer um ihn herum am Himmel ein Zeichen sahen. Und eine Stimme, die aus dem Himmel kam und sagte, in hoc signo vinces, das heißt, mit diesem Zeichen gewinnst du. Und es war ein Wolkenkreuz. Also dachte er, gut, Kreuz, in diesem Zeichen gewinne ich. Also hat er das Kreuz auf alle Schilder seiner Soldaten gemalt und hat gewonnen. Und wurde neuer Kaiser von Rom. Was war seine Schlussfolgerung? Natürlich hat er gewusst, das Kreuz steht irgendwie für Jesus Christus und so. Er war aber ein Anhänger des Sonnengottes, von Sol Invictus. Und also hat er gedacht, na gut, also Jesus Christus hat mir in dem Sinn den Sieg geschenkt, also werde ich auch ihm einige Opfer darbringen. Und dann hat er irgendwelche Opfer dargebracht für Jesus Christus. Ich glaube, er wurde deswegen nicht ein Christ. Aber er betete neben den alten römischen Göttern, die er anbetete, jetzt auch Jesus Christus an. Gut. Der Maler Raphael hat ein Bild gemalt von dieser Szene. Ihr seht oben in der Mitte das Kreuz. Man kann es jetzt nicht so gut sehen, aber um das Kreuz herum hat es so einen Banner, wo steht, in hoc signo vinces. Und Konstantin ist da, oder? Völlig erstaunt über das Zeichen und seine Soldaten sehen es. Und das brachte einen Wendepunkt in der ganzen Geschichte. Weil, als jetzt Kaiser Konstantin Kaiser, also als Konstantin jetzt Kaiser war, konnte er ja nicht mehr völlig feindlich diesen Christen gegenübertreten und sie töten und verfolgen, wenn er ja aufgrund von ihrem Gott überhaupt Kaiser wurde. Was hat er also getan? Er hat ein Jahr später einen Vertrag unterzeichnet, in dem klar wurde, die Christen sind jetzt gleichgestellt wie die Leute, die die alten römischen Götter anbeten. Alles, was den Christen weggenommen wurde, musste ihnen zurückerstattet werden. Ist ja wunderbar. Aber was passiert jetzt infolge von dem? Konstantin stellte die Christen nicht nur gleich, sondern begann sie mehr und mehr zu bevorzugen gegenüber den anderen. Sodass schlussendlich nicht von ihm, aber von seinen Nachfolgern sogar Verfolgungen durchgeführt wurden gegen die alten, gegen die Leute, die an die alten Götter glaubten. Und die Nachfolger von Jesus Christus, die sich vorher verstecken mussten, die vorher in den Katakomben und in Häusern sich versammelt haben, denen wurden plötzlich ganze große Hallen geschenkt, sogenannte Basiliken, wo sie Gottesdienste feiern konnten. Wenn man jetzt so Rückschau hält, kann man sehen, die waren schlichtweg überfordert mit all dem materiellen Reichtum, der da plötzlich in die Kirche kam. Großer Wohlstand, viel Reichtum, viele Verzierungen und alles Mögliche prägten plötzlich die christlichen Kirchen und Gottesdienste und immer mehr geriet die Kirche in die Hände des Staates, weil der Staat bestimmte, welches Gebäude die Kirche bekommt, welcher Priester wo eingesetzt wird. Und es wurde mehr und mehr, wenn man jetzt das als den Staat und das als die Kirche nimmt, immer mehr verschmolzen. In gewissen Teilen, es ging so weit, dass in gewissen Teilen des Römischen Reiches sogar die christliche Taufe eine Vorbedingung war, um die römische Staatsbürgerschaft zu bekommen. Ja, was passiert infolgedessen? Ganze Volksstämme, zum Beispiel der Germanen, ließen sich taufen, um Römer zu werden. Um all die Privilegien zu bekommen, zum Beispiel, wenn man in der Armee dient, als Römer, bekommt man als Veteran, wenn man ausgedient hat, eine fette Villa irgendwo in der Provinz, in Griechenland oder in der Türkei oder so. Ja, wenn du das einfach durch ein einfaches Untertauchen ins Wasser bekommen kannst, warum nicht? Das war die Überlegung von vielen Volksstämmen. Und so gab es tausende und abertausende Menschen, die sich taufen ließen, ohne überhaupt Christen zu werden. Natürlich wurden sie dann in der offiziellen Landkarte als christliches Gebiet markiert, weil da hatten sich ja alle taufen lassen. Aber die haben weiterhin ihre Götter angebetet. So dass zum Beispiel in einer Region in Sachsen, da gibt es ja heute noch ein Bundesland, Sachsen-Anhalt in Deutschland, in der Region Sachsen, also dieser Stamm, die Sachsen, die haben das auch gemacht. Die wurden zwar noch ein bisschen gezwungen mit dem Schwert und so, aber schlussendlich haben sie sich bekehrt. Und sie wurden Christen. Haben aber weiterhin ihre nordischen Götter wie Thor und Odin und so weiter angebetet. Und es brauchte fast 700 Jahre, bis ein christlicher Missionar namens Bonifatius in diese Region wieder kam. Und im Hauptort von Sachsen gab es eine heilige Eiche. Und die heilige Eiche war dem Dotan geweiht. Das ist auch so ein Gott der nordischen Götter. Was tat Bonifatius? Er fällte die Eiche. Die Leute erstarrten vor Schreck, weil sie dachten, jetzt trifft ein Blitz den Bonifatius und er stirbt. Weil er hat die Götter beleidigt. Bonifatius hat gesagt, ihr denkt jetzt, mich trifft ein Blitz und ich sterbe. Wenn das passiert, sind eure Götter die richtigen Götter. Wenn mich kein Blitz trifft, baut ihr aus diesem Holz die erste Kirche und werdet Christen. Und die haben gesagt, also gut, wir machen eine Wette. Wenn kein Blitz kommt, bauen wir die Kirche und werden Christen. Ja, das war Missionierungsmethode im Jahr 1100. Auf jeden Fall man sieht aus diesem Ereignis, dass die überhaupt keine Bekehrung erlebt haben, als die sich taufen ließen 700 Jahre vorher. Die Leute waren noch genauso an ihre Götter gläubig wie vorher. Im Jahr 380 war es dann schlussendlich so weit, dass der Kaiser Theodosius das Christentum offiziell zur Staatsreligion erklärte. Das war vorher rein faktisch eigentlich schon der Fall, aber er machte es öffentlich. Und man nennt diese ganze geschichtliche Entwicklung von Konstantin bis zu Theodosius die sogenannte konstantinische Wende. Also falls ihr das Wort mal hört, das ist damit gemeint. Und seit dieser frühen Zeit hat die Kirche immer mal wieder eine mehr oder weniger starke Verbindung mit dem Staat gehabt. Und ich habe mich gefragt, was sollen wir von dem Ganzen halten? In meiner Zeit an der Universität war ich so ein Feind der konstantinischen Wende, oder? So ein radikaler Gegner. Ja, ich habe einfach gedacht, das war einer der größten Fehler überhaupt, dass die Kirche sich mit dem Staat verbunden hat. Und ich denke, wir sehen viel Negatives. Wir sehen, dass die Kirche sich sehr stark verweltlicht hat. Großer Materialismus hielt in der Kirche Einzug. Auch wurde die Ernsthaftigkeit eines Lebens als Christen sehr stark in Frage gestellt. Denn du musstest ja überhaupt nichts irgendwie aufgeben, um ein Christ zu werden. Du konntest sogar deine eigenen Götter noch anbeten und ein Christ sein. Also das sehe ich ganz klar als eine sehr negative Entwicklung aufgrund dieser Ereignisse. Was war aber positiv? Natürlich war positiv, dass die Christenverfolgung eingedämmt werden konnte. Dass nicht mehr so viele Leute sterben mussten, weil sie an Jesus Christus glauben. Und ein zweiter positiver Punkt ist, christliche Werte konnten sogar in Gesetzestexte einfließen. Also solche Sachen, die wir in den 10 Geboten sehen im Alten Testament, wurden wichtig für das römische Gesetz. Und das römische Gesetz ist die Grundlage von vielen, also man könnte sagen fast allen europäischen Gesetzestexten heute. Also das sehe ich als eine sehr, sehr gute Entwicklung. Wir werden später noch ein konkretes Beispiel anschauen, wo ich das ein bisschen veranschaulichen werde. Und wir leben heute in einer spannenden und eigentlich ganz ähnlichen Zeit. Weil bei uns gibt es heute auch Staatskirchen. Das sind bei uns im Kanton Aargau die reformierte Kirche, die katholische Kirche und die christkatholische Kirche. Und da gibt es die Kirchen wie die Living Church, wie die Pfingstgemeinden, wie die ICFs, wie die freie evangelischen Gemeinden. Das sind Freikirchen. Und frei kommt davon, weil wir frei vom Staat sind. Wir sind nicht vom Staat abhängig, wir bekommen kein Geld vom Staat. Ich bin nicht Beamter beim Staat, einfach als Pfarrer dieser Kirche. Und eine positive Verschmelzung, das habe ich schon gesagt, mit den Gesetzen, oder dass vieles in die Gesetzestexte einfließen kann, und von dem profitieren wir heute noch. Aber ich denke, die Geschichte zeigt uns etwas. Alleine die Tatsache, dass die Gesetze eines Staates vor langer Zeit vom Christentum inspiriert wurden, gibt uns noch keine Gewissheit, dass sie es auch immer bleiben werden. Aus meiner Perspektive sehe ich heute viele Tendenzen bei uns, die darauf zielen, genau diese christlichen Werte wieder aus den Gesetzestexten rauszunehmen. Also so schnell wie ein Staat christlich werden kann, so schnell kann ein Staat auch wieder nicht christlich werden oder weniger christlich oder antichristlich. Also auf die Gesetze können wir uns nicht verlassen. Natürlich braucht es aber gerade darum auch Politiker und Politikerinnen, die in einer Liebe zu Jesus auch Politik treiben, die dafür einstehen, dass Gesetze verabschiedet werden, die auch Gott Ehre machen. Aber Jesus hat einmal gesagt, den Vers kannst du mir zeigen, im Johannes 18, Vers 36, Wir haben in einem Lied auch gesungen von diesem Kingdom, von diesem Königreich. Und man könnte denken, wow, Gott will ein König sein auf dieser Erde und als Präsident herrschen über ein Land. Aber Jesus hat gesagt, mein Königreich, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wenn es so wäre, hätten meine Diener für mich gekämpft, als ich verhaftet wurde. Aber mein Königreich ist nicht von dieser Welt. Also wir kämpfen nicht primär für Gesetze. Wir kämpfen nicht primär für ein christliches Land oder dass unser Land christlich bleibt oder wieder christlich wird. Sondern ich glaube, wir stehen primär dafür ein, dass Menschen das Christentum kennenlernen können und einen lebendigen Glauben an Jesus Christus bekommen können. Denn nicht durch veränderte, ich habe mir den Satz lange überlegt, wie soll ich den formulieren, ich habe ihn so formuliert. Nicht durch veränderte Gesetze verändern sich die Herzen, sondern aus veränderten Herzen kommt eine veränderte Gesellschaft. Macht das Sinn? Nicht durch veränderte Gesetze verändern sich die Herzen, sondern aus veränderten Herzen kommt eine veränderte Gesellschaft. Und wie gesagt, mache ich jetzt ein kleines Beispiel. Und zwar am Beispiel der Ehe zur Zeit des Römischen Reiches. Also wir gehen wieder in die Zeit zurück, wo wir begonnen haben und sehen mal, wie sah so eine Ehe aus, Ehe und Familie im Römischen Reich. Und da ist ganz wichtig, das Grundlegendste ist, die Ehe ist nur ein Vertrag. Also die meisten Ehen, die geschlossen wurden, die hatten überhaupt nichts mit Liebe zu tun oder so. Das war auch gar nicht wichtig. Liebe konntest du mit Konkubinen und Mätressen und Affären leben. Aber es war wichtig, dass du eine Frau hattest als Mann, mit der du einen Vertrag hast, der alles regelt, was je passieren könnte. Der Vater war das uneingeschränkte Familienoberhaupt. Zu der Familie gehörten nicht nur seine Frau und seine Kinder als Kinder, sondern auch, wenn die Söhne verheiratet waren. Das war auch noch seine Familie, über die konnte er bestimmen. Die Töchter, die musste er weggeben, die gehörten dann einem anderen Mann. Und er konnte eigentlich tun und lassen, was er wollte. Zum Beispiel war Ehebruch nur für die Frau strafbar. Der Vater bestimmte alleine über das ganze Vermögen der Familie und über die Kinder. Und das konnte zum Teil schreckliche Ausmaße annehmen, weil es gab Gesetze, die dem Vater erlaubten, ein neugeborenes Kind auszusetzen auf der Abfallhalde und es sterben zu lassen. Wenn es behindert war, wenn er dachte, er hätte wahrscheinlich nicht die Finanzen, um es sein ganzes Leben durchzufüttern. Wenn das Kind aus einer unehelichen Verbindung entstanden war, für das er nicht strafbar war, dann konnte er dieses ungeliebte Resultat einfach entsorgen, damit es nicht auffiel. Oder wenn es ein Mädchen war und er schlicht einfach keine Lust auf ein Mädchen hatte. Also wir sehen, das waren Gesetze des Staates, die Männer das erlaubten, die Väter das erlaubten. Andere Väter verkauften ihre Kinder einfach, weil sie Geld brauchten, an irgendwelche Sklavenhändler. Oder sie verkauften sie in die Prostitution und hatten da ein regelmäßiges Einkommen. Dann war es auch so, dass nur die Ehe zwischen zwei freien Menschen wirklich als Ehe galt. Also wenn zwei Sklaven miteinander eine Ehe schlossen, dann konnte ihr Herr, wenn ich zum Beispiel so ein Herr war und Sklaven hatte und eine Frau und ein Mann heirateten, dann konnte ich ohne weiteres den Mann einfach einem anderen Herrn verkaufen in einer völlig anderen Provinz und die auseinanderreißen. Weil der Vertrag, der galt nur für die Sklaven, aber für die freien Menschen war der überhaupt nicht wichtig. Und so wurden in diesem Römischen Reich viele tausende Familien auseinandergerissen, die Kinder hatten, wo die Väter einfach verkauft wurden oder die Mütter. Und die Kinder konnte man dann auch weiterverkaufen, um Geld zu machen. Und am Anfang durfte sich nur der Mann scheiden lassen. Bald aber auch die Frau. Und jetzt müssen wir wieder zum Anfang zurück. Ehe ist nur ein Vertrag. Und aufgrund dessen wurde Scheidung immer mehr zum Trend. Was du tun musstest, war, in der Gegenwart von zwei Zeugen musstest du sagen, ich voraus, geh aus meinem Haus. Und der Vertrag war aufgelöst. Und in dieser Gesellschaft lebten jetzt auch die Christen. Die hatten jetzt aber von der Bibel her ein völlig anderes Verständnis von Ehe, von Familie. Sie sagten und sie lebten auch, die Ehe ist nicht nur ein Vertrag, sondern die Ehe ist ein Bund mit Gott und zwei Menschen. Ein unauflösbarer Bund. Also ihr seht, wie groß der Unterschied ist zu dem, was all ihre Nachbarn lebten. Und der Vater war zwar auch bei den Christen das Familienoberhaupt, aber in der Kirche war auch er für Ehebruch strafbar. Also die Kirche konnte natürlich nicht Menschen ins Gefängnis stecken oder so, aber wenn ein Mann, ein Christ, Ehebruch beging, dann kam sein Pfarrer, sein Pastor, suchte das Gespräch mit ihm und sagte zu ihm, du musst zur Polizei gehen und dich selbst anzeigen. Es ist nicht recht vor Gott, was du getan hast. Er dachte vielleicht, ja, ich bin ein Mann, ich darf das. Aber er sagte, nein, von der Bibel her darfst du das nicht. Und so kam ein ganz anderes Verständnis von der Bedeutung von Ehe und Treue und Liebe in diese Ehen hinein. Ganz streng wurde mit Kindern umgegangen, mit Vätern umgegangen, die ihre Kinder verkauften oder die Neugeborene aussetzen, um sie sterben zu lassen. Die wurden sofort aus der Kirche ausgeschlossen. Also da ging man ganz streng mit ihnen um, weil die Überzeugung ist und war, Kinder sind ein Geschenk von Gott. Du kannst dein Kind nicht so behandeln und es einfach auf die Abfallhalde werfen. Du darfst das nicht. Da wurden sie ganz heftig. Und im Gegenzug dazu adoptierten viele Christen solche Abfallhaltenkinder von den Römern. Also, die waren auch Römer, ich meine von den nichtchristlichen Römern. Also viele christliche Familien gingen auf diese Abfallhalden, um zu sehen, ob es ausgesetzte Neugeborene gab und nahmen sie als ihre eigenen Kinder auf. Was für ein Zeichen der Liebe. Also da lebt das Evangelium, da lebt dieser Glauben an Jesus Christus richtiggehend auf. Und die Christen setzten sich auch dafür ein, dass die Ehen von Sklaven gleichwertig behandelt wurden wie die Ehen von freien Menschen. Weil in den christlichen Gemeinden, und das war unerhört, waren alle zusammen. Freie, Sklaven, Männer, Frauen, Griechen, Barbaren, Römer, Engländer, alle zusammen in einem Raum. Unglaublich! Zu dieser Zeit noch viel unglaublicher als heute. Aber auch heute hat diese Botschaft noch so eine Kraft. Weil wir treffen uns meistens nur in unseren Grüppchen, wo wir sowieso uns versammeln. Aber das Andersartige in unseren Gemeinden, das muss sein. Das muss sein. Und auch ein wichtiger Punkt war die Abtreibung. Das war gang und gäbe bei den nichtchristlichen Römern. Wenn es nicht passte, dann hat man abgetrieben. Und die Christen sagten, nein, auch die ungeborenen Kinder sind Geschenke von Gott und wir dürfen sie nicht töten. Als das Christentum dann in der Folge langsam an Wichtigkeit zunahm, da wurden genau diese Werte Teile des Gesetzes im römischen Staat. Und viele nichtchristliche Römer wurden durch die Gesetze, durch die christlich angehauchten Gesetze dann sozusagen gezwungen, auch so zu leben. Ich denke, es wurde eine bessere Gesellschaft. Der Weg dazu ist fraglich, weil man kann ja christliches Verhalten nicht aufzwingen durch Gesetze. Aber doch, denke ich, ist es gut, wenn Leuten verwehrt wird, durch das Gesetz ihre Kinder auszusetzen. Vielleicht verändert das auch ein bisschen ihre Herzen. Also für mich ist das ein Beweis für Gottes Wirken in einer Geschichte, die nicht nur Positives hervorbrachte. Und wenn wir diese Christen jetzt vor 1800 Jahren betrachten, so tun sich Parallelen zu heute auf. Auch heute, glaube ich, ist es nicht übertrieben zu sagen, dass ein Kampf tobt um Familie, um Ehe. Was ist überhaupt Ehe? Was ist überhaupt Familie? Ist eine Ehe nur zwischen einem Mann und einer Frau? Oder dürfen auch zwei gleichgeschlechtliche Menschen eine Ehe haben? Ist das auch Ehe? Oder ist das einfach eine Partnerschaft? Welche Namen braucht man? Welche Bezeichnungen braucht man dafür? Muss ein Kind Mutter und Vater haben? Vom Gesetz her? Oder ist Ehe, also ein Partner fürs ganze Leben, sowieso schon Schnee von gestern? Also das sind die Fragen, die heute aktuell sind. Es sind nicht ganz die gleichen Fragen wie vor 1800 Jahren. Aber es ist der gleiche Kampf. Und man kann jetzt hier sitzen und sich aufregen, dass unsere Gesellschaft sich immer mehr von christlichen Werten entfernt. Kann man tun. Aber man kann auch noch einen Schritt weitergehen und sich die Christen zum Vorbild nehmen im 2. und 3. Jahrhundert nach Christus, vor 1800 Jahren. Sie haben unabhängig von dem, was die Gesetze gesagt haben, einfach fröhlich das gelebt, wie sie es von der Bibel her verstanden und wurden dafür ausgelacht und verspottet und einige Jahre vorher sogar noch verfolgt. Aber sie haben es trotzdem getan. Und ich glaube, genau das ist auch unsere Aufgabe. Nicht primär gegen das sein, was wir als schlecht empfinden und uns nur aufregen. Darf man schon ab und zu. Aber nicht dort stehen bleiben, sondern einfach fröhlich das Gegenteil von dem leben, was angefochten wird. Die Ehe zwischen Mann und Frau als ein festes Fundament unserer Gesellschaft feiern und einfach bei jeder Hochzeit ein fettes Fest feiern. Ich glaube, das ist unsere Aufgabe. 10. Oktober 2015 ist die nächste Gelegenheit. Ich habe schon in 2 Wochen die nächste Gelegenheit. Aber ich denke, das ist... Ich könnte mir vorstellen, dass es sich Jesus so gedacht hat, dass wir einfach fröhlich das leben, wie er es uns aufgetragen hat. Anderen Menschen vorleben, dass es sich weiterhin lohnt, zu heiraten. Auch wenn man sich vor dem Staat keine Vorteile verschafft. Heute auf der Schweizer Fernsehen-Homepage konnte man in so einem Rechner berechnen, wie viele Steuern man sparen oder dazu zahlen muss, wenn man heiraten würde, als ein Paar, das im Konkubinat lebt. Und wenn jetzt Janine und ich nicht verheiratet wären und jetzt heiraten würden, würden wir 250 Franken, was jetzt, mehr oder weniger? Ich glaube, weniger, ja. Also, es ist nicht so massiv. Aber man sieht, das ist eine Option unter vielen. Und ich glaube, wenn ich das zum Schluss noch einmal sagen kann, wir glauben nicht an den Staat. Wir glauben an Gott. An Gott, der Geschichte schreibt mit seinen Kindern, mit uns. Und ich denke, das ist das Faszinierende. Die Kirchengeschichte ist noch nicht fertig geschrieben. Wir sind ein kleines Teilchen davon. Irgendwo in einem abgelegenen Winkel der nicht-europäischen Union, oder? Und er schreibt diese Geschichte mit unseren veränderten Herzen. Und ich sage zum Schluss nochmal den Satz, den ich vorher schon gesagt habe. Nicht durch veränderte Gesetze verändern sich die Herzen, sondern aus veränderten Herzen kommt eine veränderte Gesellschaft. Amen. Bevor ich bete, noch die Frage, ob noch Fragen sind. Wenn irgendwas unklar war oder so, dann könnt ihr das jetzt noch fragen. Dann lass uns beten, lass uns aufstehen dazu. Vater im Himmel, vielen herzlichen Dank, dass du deine Kirche, deine Gemeinde noch nicht aufgegeben hast. Und dass du mit ihr bist. Danke, dass durch die ganzen 2000 Jahre hindurch, bei so viel Leid, bei so viel Verfolgung, deine Kinder überlebt haben. Auch wenn viele ihr Leben lassen mussten. Aber du hast das irgendwie gebraucht dazu, dass die Leute noch mehr an dich geglaubt haben. Ich danke dir auch für diese Christen da im Römischen Reich, die so ein Beispiel gegeben haben für deine Liebe, wie sie diese Kinder adoptiert haben und diese böse Behandlung nicht einfach so hingenommen haben. Ich danke dir, Vater, dass du uns auch heute die Kraft schenkst und das Verständnis und die Liebe zu allen unseren Mitmenschen, dass wir fröhlich so leben können, wie du es uns zeigst, wie du uns den Weg weist. Und ich bitte dich um deinen Segen für uns alle. Ich bitte dich um deinen Segen für unsere ganze Region hier Baden-Wettingen. Segne alle Menschen, egal welche Religion sie haben, egal welchen Glauben oder Nichtglauben sie haben. Segne sie, Herr. Schenk ihnen Erkenntnis von dir. Und ich bitte dich von ganzem Herzen, dass wir weiter dein Wirken sehen dürfen und dass wir ein Teil davon sein können. Zeig uns auch ganz persönlich, wo du uns haben willst, zu welchen Personen du uns führst. Und verändere unsere Herzen immer wie mehr, dass wir dir ähnlicher werden, deinem Sohn Jesus Christus. Danke vielmals, dass wir durch Jesus deine Kinder sein können. Im Namen von Jesus Christus. Amen.